Jung und Landwirtin, der Agrarpodcast von Maja Mokwitz. Hallo ihr lieben Menschen und wie schön, dass ich euch wieder in der Muschel sitzen darf. Ich sitze hier gerade ganz gemütlich und habe mir mal wieder mein typisches Podcast-Nest aufgebaut. Das heißt, hier ist ein Getränk, hier ist eine frische Gemüseschale und ein bisschen Früchte. Und jetzt fällt mir auf, ich werde eh nicht, und das mache ich jedes Mal, ich werde eh nicht während der Aufnahme essen. Aber ihr wisst, ich bin gut versorgt. Ja, ich wollte heute mit euch über den Wald sprechen. Ein Thema, was ich hier noch gar nicht behandelt habe und was aber absolut seinen Platz verdient, auch in meinem Jung- und Landwirtin-Podcast. Denn viele Landwirte sind nicht nur Jäger nebenbei noch, sondern sind auch noch zusätzlich Waldinhaber und somit auch zuständig für die Forstarbeiten. Und ich denke, dass der größte Unterschied von der Landwirtschaft und der Forstwirtschaft darin liegt, dass wir in der Landwirtschaft jedes Jahr sehen, was wir aussehen und was wir davon ernten können. Und wir können auch jedes Jahr neu lernen, was lief gut und was lief nicht gut. Und in der Forstwirtschaft ist das so, man muss teilweise 30, 60 Jahre warten, bis sich da wirklich der Wald entwickelt hat. Das heißt, oftmals ist man in der Forstwirtschaft tätig und sieht gar nichts von seinem eigenen Erfolg oder Tun, sondern man arbeitet eigentlich für die nächste Generation. Und deswegen stand das natürlich auch im Fokus von dieser Podcast-Folge. Wie geht man heute mit dem Wald um für die nächste Generation? Ich habe schon während der Podcast-Folge mit meinem Gast gemerkt, Mist, ich kann hier wirklich nur alles ankratzen und ich habe wahnsinnig viele Fragen. Ich werde euch jetzt mal ein paar Fragen davon vorstellen. Also zum Beispiel, wie geht's denn eigentlich den Wald heute? Was sind die Aufgaben eines Försters? Womit verdient man eigentlich Geld mit dem Wald? Und wie hat sich die Arbeit in den letzten Jahren im Wald verändert? Welche Auswirkungen hat das aktuelle Klima auf den Wald und welche Maßnahmen oder Strategien kann man vielleicht heute umsetzen, um den Wald gesund zu übergeben an die nächste Generation? Ja, und also so viele Fragen. Ich will auch gar nicht zu viel vorweg verraten. Wir werden gleich ins Live-Gespräch springen. Ich hatte nämlich einen ganz tollen Interviewpartner. Er wird sich gleich selber einmal ausführlich vorstellen. Vorher möchte ich aber euch Muscheln gerne Hörernachrichten vorlesen, denn ich hatte ja letzte Folge total spontan einen Aufruf gestartet für meine deutschlandweite Agrarreise in Mini. Das waren jetzt nur 10 Tage, die auch wirklich viel zu schnell vergangen sind, aber ich möchte mich trotzdem kurz bei euch bedanken, denn ich habe so wahnsinnig tolle Rückmeldungen bzw. Einladungen bekommen und ich möchte jetzt gerne eine Einladung vorlesen. Hallo Maja. Vor kurzem habe ich deinen Podcast entdeckt und bin begeistert. Du bist für mich ein Leuchtturm in einer neuen weiblichen Landwirtschaft, so wie ich. Mein Name ist Heidi und meine Welt ist der Bauernhof. Genauer gesagt der Bauernhof, auf dem ich aufgewachsen bin. Zusammen mit meiner Schwester und meinem Bruder. Doch das war nicht immer so. Ich wollte zwar schon als Kind Landwirtin werden, so wie mein Papa, aber als Mädchen ist das damals, 2002, nach meiner Schulkarriere, nicht denkbar gewesen. Zum Glück, denn ich hatte eine wunderschöne, unbeschwerte Zeit zwischen meinem 20er und 30er Lebensjahr. Bis mir klar geworden ist, das macht mich alles nicht glücklich. Also back to the roots, in den alten Anbindestall meines Vaters, um Kühe zu füttern. Das hat mich vor einem tiefen, schwarzen Loch bewahrt und heute weiß ich, meine Tiere, in Klammern Rinder, Hunde, Schafe, Ziegen, Ponys, sind Seelenbalsam. Ich möchte dich und deine Freundin einladen. Du hattest das in deinem letzten Podcast erwähnt, ich würde gerne beim Ernten helfen. Und zwar zur Haselnussernte. Wir bewirtschaften in Gemeinschaft 8 Hektar Haselnüsse, die es aktuell mehr als nötig haben, aufgelesen zu werden. Viele liebe Grüße aus der Mitte Deutschlands im nördlichsten Teil Bayerns, Unterfranken. Also, vielen, vielen Dank für diese lieben Zeilen und ganz besonders berührt mich natürlich die Aussage mit den Leuchtturm in der weiblichen Landwirtschaft. Ich möchte sagen, dass es so, so viele Leuchtturm-Landwirte und Landwirtinnen gibt und dass ich hier mit meinem Podcast immer wieder versuche, diese Persönlichkeiten hier auf die Bühne zu stellen. Und dazu gehörst auch du, liebe Heidi. Falls du das jetzt hier hörst, möchte ich dir auch einen Leuchtturm-Moment schenken. Wenn dir danach ist, kannst du auf jeden Fall hier gerne nochmal erzählen, wie dein Weg zurück zur Landwirtschaft war und was dich da genau bewegt hat. Ich würde mich auf jeden Fall total freuen und finde, das ist ein sehr, sehr schönes Thema. Jetzt geht es aber weiter mit meinem Interviewgast, nämlich Günther Graf von der Schulenburg Wolfsburg. An dieser Stelle reicht definitiv aber auch Günther. Günther ist natürlich wie alle meine Interviewpartner Landwirt. Er ist aber auch Familienvater. Er ist Jäger, aber auch Waldinhaber. Und ich wollte mit ihm heute mal nur über den Wald sprechen und ich freue mich, jetzt auf das Live-Gespräch überzulenken. Viel Spaß damit. Womit bringt man dich so richtig auf die Palme? Auf die Tanne in Deutschland.
Oh Mann, ey.
Guter Einstieg, hä?
Das ist aber ein ganz harter Einstieg. Manchmal gehen mir Dinge nicht schnell genug, die ich mir vorgenommen habe. Und wenn ich vorbereitet bin und derjenige, mit dem ich dann irgendetwas plane, nicht vorbereitet ist, das macht mich immer etwas nervös.
Okay. Was würdest du mitnehmen für eine Nacht im Wald?
Oh.
Also du wärst schon angezogen, du brauchst jetzt keinen Schlipper mitnehmen, aber das, was so dann kommt.
Eine Flasche Rotwein. Und eine Kopflampe.
Gilt nur Rotwein, weil du durftest ja nur eins mitnehmen. Finde ich aber gut. Lieber Förster oder lieber Landwirt? Ich liebe Schwarz-Weiß-Fragen, merkst du
das? Das ist mühsam, weil beides liegt mir am Herzen. Aber dann wahrscheinlich lieber Förster, weil dann könnte ich noch auf Jagd gehen.
Okay. So, pass mal auf. Du hast dich jetzt ja noch gar nicht vorgestellt und meine Hörer und Hörerinnen wissen gar nicht, wer jetzt eigentlich am Mikro ist. Wer bist du und was machst du?
Also mit vollem Namen bin ich Günther Graf von der Schulenburg-Wolfsburg. Ich glaube, wir können uns jetzt auf Günther einigen. Ich komme aus einer über 800 Jahre alten Familie und verwalte für eine Generation. Zum Glück verwalte ich ihn nicht nur, sondern die Engländer sagen, I run an estate. Einen Familienbetrieb habe ich übernommen und den betreue ich unternehmerisch seit 25 Jahren.
In welcher Generation eigentlich? Also wenn es irgendwie schon 800 Jahre, habe ich gerade eben gehört.
Oh Gott.
Viele.
Viele.
Okay.
Deutlich, deutlich höher. Gut zweistellig.
Okay. Wir wollen ja heute über den Wald reden. Erzähl mal deine Verbindung zum Wald. In kurz, du weißt, wir haben nur 25 Minuten.
Ich weiß, meine Verbindung zum Wald ist relativ einfach. Ich habe sowohl Wald geerbt als auch Wald dazu erworben. Mhm. Und Wald ist für mich Lebensgrundlage, Einkommen. Und Wald ist Sehnsuchtsort und the place to hunt, also wo man einfach jagen kann. Mhm. Und das sind alles Themen, die wichtig sind. Wald ist ein Multifunktionsmodell. Er schafft viele Möglichkeiten, Klima, CO2 binden, Freizeitwert schaffen, Jagdmöglichkeiten, Nahrung produzieren, Holz produzieren.
Sehr gut. Oh, lass uns da gleich nochmal genauer drauf eingehen. Vorher nochmal.
Ein Multitalent ist Wald.
Ja, du auch, weil du hast auch einiges vorher gemacht. Du warst bei der Bank. Erzähl uns so ein bisschen von deinem Lebensweg. Welche Station hattest du?
Also ich habe Abitur gemacht, dann war ich 2 Jahre bei der Bundeswehr, Reserveoffizierslaufbahn. Danach habe ich in Frankfurt Betriebswirtschaft studiert. Und dann
warst aber auch irgendwann in Hannover.
In Hannover war ich eben davor, sowohl bei der Bundeswehr, 2 Jahre Bundeswehr und 1 Jahr Bank, Commerzbank waren in Hannover. 3 Jahre in Hannover gelebt, 4 Jahre in Frankfurt gelebt.
Okay.
Dann nach Hause gekommen, eigentlich wollte ich noch promovieren, hat sich nicht mehr ergeben, weil ich dann bei schon zu Hause eingestiegen bin. Aber ich, ja. Graf reicht, Doktor muss nicht sein, haben alle gesagt.
Okay, und was zeichnet einen Förster aus, was muss man dafür mitbringen?
Also die Förster, die bei mir sozusagen beschäftigt sind, sind in der Regel, also sind alle in irgendeiner Form ausgebildet, studiert. Mhm. Jetzt habe ich gerade einen neuen Forstdirektor, der ist also so das höchste Level, der hat also einen Bachelor, Master und hat jetzt auch noch das sozusagen, man würde bei Jura, würde man sagen, Assessor-Examen, also er hat ein Referendariat bei Thüringen Forst gemacht. Das ist wie das zweite Staatsexamen in der Juristerei. Und dieser ist Forstassessor, ist jetzt Leiter der Forstverwaltung. Dann gibt es einen Förster, der in Göttingen studiert, an der Fachhochschule. Und dann gibt es jetzt einen Berufsjäger, der ist gerade in seiner Meisterausbildung. Der hat sein Studium hat es nicht zu Ende gemacht, weil irgendwie aus familiären Gründen, und er hat sich dann für die Berufsjägerlaufbahn entschieden. Das ist ein Ausbildungsberuf mit Meisterbrief, wird er den jetzt machen.
Okay,
dann können
sieht,
wir auch ausbilden.
Ja. Ich bin immer ganz schockiert eigentlich darüber, ich habe ja Landwirtschaft studiert, wie wenig dann doch über die Forstseite weiß. Also ich fand jetzt nicht, dass es so thematisiert wurde bei mir im Studiengang. Deswegen schön, dass wir heute darüber reden. Wie geht's denn dem Wald?
Dem deutschen Wald geht es äußerst mittelprächtig, um es vorsichtig auszudrücken. Unserem Wald geht es noch vergleichsweise ganz gut, aber ich bin ja nicht weit vom Harz entfernt, wenn man da mal sein Auge schweifen lässt, da fragt man sich an einigen Stellen, wo ist hier überhaupt der Wald, weil da ist gar kein Wald mehr. Also der deutsche Wald ist im Moment ein echtes Sorgenkind, und zwar Land auf, Land ab, und es gibt überhaupt kaum noch eine Baumart, die nicht von irgendeiner Art von Krankheit befallen ist. Der berühmte Borkenkäfer ist natürlich das dramatischste Problem. Wir selbst haben unseren Wald entfichtet. Also die Fichte ist bei uns, hat hier nie eine große Rolle gespielt, aber die Fichten, die wir haben, die haben wir alle rausgesägt.
Aus welchen Gründen?
Borkenkäfer. Der Borkenkäfer, und wir wollen natürlich nicht den Borkenkäferbefall bei uns im Wald haben. Wir haben sehr viel Kiefer, die ist bis jetzt noch ganz gut durchs Loch gekommen, weil Kiefer immer schon traditionell ein Baum war, der auf trockeneren Standorten besser zurechtkommt. Allerdings stößt der jetzt manchmal bei dieser Trockenheit, Sommertrockenheit, auch an sein, stößt die Kiefer an ihre Grenzen. Es gibt jetzt auch so einen neuen Kiefernpilz, dessen Namen ich noch nicht richtig weiß, den will ich eigentlich auch nicht kennenlernen, weil da graust mir schon davor, wenn es jetzt unsere Kiefer auch noch treffen würde. Wir haben Probleme, Buche ist bei uns kaum vorhanden, Bläue in der Buche, Kernfäuler gibt's auch. Was bei uns jetzt wieder mal ein Riesenproblem ist, ist der sogenannte Eichenprozessionsspinner. Dass die Esche ein Problem hat.
In Hamburg auch.
Ist, dass die Esche, ja, vor allem der Eichenprozessionsspinner ist natürlich fürchterlich für die Menschen, weil wenn du davon befallen wirst, dann juckt es.
Es juckt,
das,
ne?
Ja, das ist ja, beim einen juckt es, das ist noch das Angenehmste, und bei anderen führt es zu wahnsinnigen, fast abszessartigen Hautausschlägen. Also das kann auch, wenn man darauf empfindlich reagiert, das ist so wie wenn man eine Bienen- oder Wespenallergie hat, dann ist es ja sehr, sehr unangenehm.
Genau, ich bin sehr viel mit meinem Hund unterwegs und sehe dann immer diese Warnschilder. Bis jetzt hat es mich noch nicht erwischt, aber ich würde mich auch eher einschätzen wie einer, die dann so Quaddeln kriegt. Wieso gibt's denn nur noch so wenig Wald? Was sind die Gründe?
Naja, es gibt nicht wenig Wald, es gibt einfach viele Flächen, die noch nicht wieder neu kultiviert sind, weil das Problem ist, dieser Waldumbau, der hier gefordert, grundsätzlich ist es, wenn du Waldeigentümer bist, bist du verpflichtet, deinen Wald wieder aufzuforsten. Das ist ein Gesetz. Ja. Du kannst nicht einfach zuschauen und sagen, das ist jetzt so, lasse ich jetzt, sondern du musst ihn aufforsten. Das ist finanziell für viele Waldbesitzer
eine Herausforderung. Vielleicht kannst du gleich, müssen wir im Hinterkopf behalten, einmal auf die Verpflichtung eingehen, die man hat, wenn man einen Wald besitzt. Ich glaube, man trägt ja auch Verantwortung dafür, zum Beispiel, wenn man einen Wald hat, der an der Landstraße ist, dass
die
der jetzt nicht jeden Tag irgendjemandem einen Baum auf den Kopf fällt.
Die Verkehrssicherungspflicht an den Straßen haben wir zum Glück nicht. Da kämpfen wir immer dafür, dass wir die nicht haben, weil das ist das größte Drama. Dann fällt irgendein Ast um. Also wir haben sie nicht an Straßen, wir haben sie aber in unserem eigenen Wald. Das heißt, wenn jemand durch unseren Wald geht, schreiben wir zwar rein, es ist eigentlich auf eigene Gefahr, aber wir müssen schon aufpassen, dass, also wenn wir offensichtlich trockene Bäume haben, sollten wir schon dafür sorgen, dass da nichts passiert. Der Wald ist belastet mit Abgaben und Verpflichtungen, berufsgenossenschaftliche Beiträge, die erheblich sind, weil nämlich Arbeiten im Wald, Forstarbeiter ist einer der gefährlicheren Jobs, die man so in Deutschland haben kann. Und deswegen sind die Berufsgenossenschaftsabgaben sehr hoch. Der Wald ist...
Kurz, falls ihr euch jetzt wundert, im Hintergrund wird geschlabbert. Hier sind gerade die Hunde reingekommen, die jetzt hier Durst haben.
Zwei Jagdhunde haben jetzt Durst und machen ganz viele Geräusche.
Kämpfen um den letzten Tropfen.
Ich versuche, gegen die Hunde anzureden. Der Wald ist ein Problemkind als Besitzart zurzeit. Und wir versuchen jetzt mit verschiedenen Maßnahmen diesem Problem Herr zu werden. Das heißt, wir bauen den Wald um ihn klimaresilenter zu machen. Klimaresilienter heißt, dass wir versuchen, noch mehr Baumartenmischungen hinzubekommen, weil diese Idee, jetzt werde ich gleich mal wieder etwas politisch, nicht polemisch, Herr Wohleben, ein bekannter
schwadronierender
Förster und Podcaster, will uns ja erklären, wie wir unseren Wald, dass wir gar nichts machen sollen und dass wir nur Laubholz, das ist alles eine tolle Idee, funktioniert aber leider nicht. Auch das Bäume kuscheln habe ich jetzt auch noch nicht entdeckt und die Wissenschaft hat gerade gesagt, dass das Quatsch ist. Wir haben mit Herrn Wohleben, der hat Ansätze, die
wir stimmen. Wir haben aber nichts gegen Leute, die mit den Bäumen kuscheln wollen.
Nein, Waldbaden ist auch ein Thema, was immer mehr Fans hat. Und wir haben so eine Dame bei uns, die geht öfter mit irgendwie Gruppen in den Wald und liest vor und tut und macht und so tanzen im Wald. Das ist alles in Ordnung. Sie sollen den Wald so nutzen, weil der Wald muss im Bewusstsein der Menschen bleiben.
Ja.
Weil wir haben in Deutschland eine besondere Situation im Gegensatz zu anderen Ländern, dass der Wald hat freies Betretungsrecht. Das hat Vor- und Nachteile. Vorteile für die Bürger, weil sie ihn nutzen können als Erholungssuchende, als Sportmachende. Nachteile für uns, weil viele kippen auch gerne mal ihren Müll ab. Mhm. Es besteht erhöhte Waldbrandgefahr, wenn jemand meint, im Wald rauchen zu müssen oder irgendwelche Glasscherben abzulegen. Sagen wir mal, für das Wild ist es jetzt nicht schön, wenn Leute mit Mountainbike querfeldein fahren oder Geocaching betreiben. Ja. Das sind so Themen, die haben wir nicht so gerne, weil unser Wild im Wald soll Schutzzonen haben. Weil das werden wir sicherlich auch noch drauf kommen. Wald und Wild ist bei uns eine Sache, die, es gibt bei uns nicht Wald vor Wild und Wild vor Wald. Wir jagen auch, wir vermarkten sogar Jagd. Aber wir sind trotzdem, müssen wir versuchen, diese beiden Dinge in einen Einklang zu bringen und dazu ist es besonders störend, wenn Wild gestört wird, dann zieht es sich in Ecken zurück und dann steigt die Verbisstätigkeit und die Schältätigkeit des Rotwildes und das wiederum schadet dem Wald. Beziehungsweise die jungen Pflanzen, die wir ausgebracht haben, werden dann von den überwiegend Rehwild abgeknospert.
Ihr merkt, man kann hier mega ausholen, was da alles mit zugehört. Vielleicht kannst du uns einmal sagen, woraus besteht denn die Arbeit eines Försters?
Die Arbeit eines Försters steht darin, den Wald sozusagen zu hegen und zu pflegen. Das ist immer so diese übliche Aussage. Mhm. Jetzt denkt man, der rennt da mit so einem Doktorkoffer rum. Also im Grunde genommen ist es so, der Förster guckt sich an, wo Bestände aufgelichtet werden müssen. Licht ist wichtig, damit Naturverjüngung hochkommt. Wir wollen ja versuchen,
ausgelichtet musst du einmal für die Hörer.
Also erklären. Wir schaffen oben Licht, also wir schaffen einerseits den Schutzschirm, der sogenannten Überhälter, das sind die großen Bäume, die über die Nachwachsenden drüber sich schließen. Aber wenn es unten zu dunkel wird, ist schlecht. Wenn es unten zu hell wird, ist manchmal auch schlecht, weil dann zu viel Wüchsigkeit unten entsteht, die wiederum nicht besonders gut ist. Wir wollen ja versuchen, bestimmte einzelne Bäume zu fördern, die dann später idealerweise geerntet werden und sozusagen einen wesentlichen Beitrag zur Holzproduktion leisten. Und wir wollen eben versuchen, die Verdränger, das sind die, es gibt die sozusagen die Überhälter, es gibt die Bedränger.
Ich liebe das, wenn man Fachbegriffe mit Fachbegriffen erklärt.
Ja, Bedränger sind also die Bäume, die man dann entnimmt, schon im frühzeitigen Stadium, um den Baum, den man als möglichst geeigneten erhält, zu fördern.
Ja.
Und das ist so die Aufgabe des Försters und dann spritzt der mit Farbe diese Bäume an, und zwar die Guten und die Schlechten, die Guten ins Töpfchen, die Schlechten ins Köpfchen. Also auf Deutsch gesagt ist genau umgekehrt, die Guten sollen stehen bleiben und die Schlechten oder die nicht förderlichen sollen geerntet werden. Und dann kommt ein Unternehmer bei uns überwiegend in den Nadelholzbeständen mit einem sogenannten Harvester, das ist so eine Maschine, die sieht sehr monströs aus, die fährt durch den Wald in sogenannten Rückegassen und die holt sich mit so einem Arm die Bäume, umfasst die, schneidet die ab, zerschneidet die in entsprechend vorher definierte transportfähige Längen. Und dann kommt noch ein weiteres Fahrzeug, der hat hinten so einen Greifarm und so eine Anhängevorrichtung. Und das ist der Rückezug und der packt die dann an die Waldstraße. Und da kommt dann der nächste LKW und der packt sie dann und liefert sie ins Sägewerk.
Jetzt, glaube ich, fragen sich voll viele, weißt du dann auch, wohin das Holz am Ende verarbeitet wird?
Also irgendwann weiß ich es natürlich, oder ich weiß es dann, wenn ich direkt mit dem Sägewerk verhandle oder mit dem Holzhändler und die sagen mir, das geht dahin, oder ich weiß, es geht nach Stendal in die Zellstofffabrik.
Ja, also zum Beispiel Klopapier, wenn es irgendwie...
Da wird Klopapier oder Küchenrollen und sowas gemacht. Das ist dann das geringerwertige Faserholz. Und die wertigen Eichenstämme, da weiß man in der Regel, zu welchem Säger die gehen. Also Fußbodendielen oder Landhausdielen.
Hast du hier irgendwo, wir sind hier gerade bei dir zu Hause, hast du hier irgendwas aus deinem Wald
verarbeitet? Ja, ich habe oben eine Bibliothek aus eigenem Lärchenholz.
Okay, sowas mag ich. Ich glaube, diese Frage stellen sich viele. Wie verdient man Geld mit dem Wald? Weil wenn wir jetzt an einen Baum denken, dann braucht er ja ein bisschen, bis man den überhaupt fällen kann. Du hast vorhin im Vorgespräch so von sozusagen 100% gesprochen. Kannst du das nochmal aufsplitten, wie man auf diese 100% kommt?
Also das Entscheidende beim Wald ist Folgendes. Was ich jetzt verdiene, haben meine Großväter gepflanzt.
Ja.
Also was ich pflanze, erntet nicht mein Sohn und vielleicht der Enkelsohn am Ende seiner Karriere, wenn es den dann gibt. Und der noch nicht vorhanden ist. Und das ist ein Generationsthema. Heinrich Karlowitz, der hier in der Nähe groß geworden ist, hat ja dieses berühmte Nachhaltigkeitsprinzip geschaffen. Wir ernten nur so viel, wie nachwächst. Wir ernten eigentlich weniger als nachwächst. Das ist Nachhaltigkeit. Das heißt, es wächst mehr nach, als geerntet wird. Die Holzernte spielt bei uns, sagen wir mal, oder die Holzproduktion ist bei uns in unserem Wald etwa so, ja, so 60-65%. Dann haben wir noch einen
Also das, was du eben gerade beschrieben hast.
Das, was ich beschrieben habe. Dann haben wir Weihnachtsbaumplantagen in einem gewissen Umfang und dazu kaufen wir noch Handelsware
so
dazu.
Richtig, dass man dann noch so richtig selber hinfahren kann und sich das
selber
absägen
hinfahren,
kann.
Man kann sich den Baum selber absägen oder man sucht sich den auf dem Hof aus, wenn man linke Hände hat und kann es nicht. In Absägen haben wir manche Leute, wenn die dann anfangen, Bäume zu sägen, macht man sich ernsthaft Sorgen, aber um die Gesundheit der Kunden. Und wir haben natürlich Brennholz als ein Thema, also Brennholz, Weihnachtsbäume. Das macht so, würde ich sagen, 15% unseres Gesamtumsatzes aus, diese Kombination. Und dann gibt es nochmal einen 20-prozentigen Anteil, den macht bei uns die Jagd aus. Also wir verkaufen Jagd-Events oder die Möglichkeit, Abschüsse zu tätigen auf Reh, Rot- und Dammwild, beziehungsweise im Winter an sogenannten Gesellschaftsjagden teilzunehmen und dort auf vorwiegend Schwarzwild und aber auch auf weibliches Rotdamm und Rehwild zu jagen.
Wie hat sich die Arbeit eines Försters in den letzten Jahren geändert?
Der Förster ist eigentlich immer mehr ein Getriebener von diesen ganzen Kalamitäten. Das ist das Wort für eigentlich kleine Katastrophen. Also entweder Windwürfe müssen sofort erledigt werden oder es kommt zu Schneebrüchen. Das ist jetzt nicht mehr so das große Thema. Das ist nur sehr selten, aber durch diese Extremwetterereignisse, die wir haben, sind Schneebrüche eben gerade in Bayern oft ein Thema, weil eben ganz viel Schnee in ganz kurzer Zeit fällt und das kann der Baum dann nicht tragen. Windwürfe haben wir immer wieder und zwar extrem, an einigen immer so in sozusagen sehr partiell. Und da gab es diese berühmten großen, die man hatte, Wiebke und also so große Windereignisse. Bei uns war 1972 der erste. Und diese Schadholzerlebnisse müssen erstmal aufgearbeitet werden. Wir lassen natürlich die Kronen auch im Wald zurück, teilweise oder zum überwiegenden Teil sogenanntes Totholz, um Humusbildung zu fördern im Wald und die Artenvielfalt zu unterstützen. Wir hier in unserem Betrieb sind da extrem dran interessiert und sind eben mit diesem Wildlife Estate Label Artenvielfalt da. Ja, das ist das Thema dazu. Jagd ist deshalb wichtig, nicht nur, weil wir Kunden glücklich machen wollen und damit Geld verdienen, sondern weil die Jagd ja dazu führt, dass wir Wildbestände kontrollieren und reduzieren, die sich natürlich eben durch Verbiss und Schälschäden auch negativ auf die Wüchsigkeit des Waldes auswirken.
Nochmal mehr auf die Frage, wie hat sich die Arbeit verändert? Also was ist neu dazugekommen? Man hat jetzt schon gemerkt,
der Einsatz von Drohnen. Der Einsatz von Drohnen, um zu kontrollieren, wo ist was,
Was könnt ihr dadurch sehen? Also was würdet ihr
Wenn man mit dem Drohnenflug, Überflug kann man natürlich sehr schnell sehen, wo Bäume krank sind und tot sind und kann natürlich sehr viel schneller reagieren. Der Einsatz von zunehmende Digitalisierung. Wir sind gerade dabei, unseren Wald zu digitalisieren mit der nächsten Forsteinrichtung.
Wie muss ich mir das vorstellen?
Zu digitalisieren, dass wir die Bestände eben, also wir haben Forsteinrichtungen, wir haben das alles im Computer drin und wissen, wie viel. Also die Forsteinrichtung ist ja ein steuerlich gefordertes Instrument, um die Bestände zu praktisch festzustellen zu einem bestimmten Stichtag und aus diesen Beständen einen Hiebsatz zu ermitteln. Wie viel darf ich eigentlich ernten, um nach Karlowitz nicht mehr zu entnehmen? Und daraus wird ein sogenannter Jahreseinschlag entsteht. Bei uns sind das so 25.000 Festmeter im Jahr auf knapp 5.000 Hektar Fläche, die wir einschlagen
dürfen.
Aber dann gibt es eben die wir dürfen. Aber dann gibt es Jahre, wo Stürme sind, da müssen wir dann auf einmal 40.000 Festmeter einschlagen, obwohl wir das eigentlich gar nicht dürfen, aber das ist nun mal so, zum Teil müssen wir das nicht mehr einschlagen, was liegt schon am Boden.
Ja, genau.
Und dann muss man halt in den nächsten Jahren sich entsprechend zurücknehmen, um im Schnitt der 10 Jahre, die so eine Forsteinrichtung überdauert, im Schnitt eben nicht über diese Menge zu kommen. Das können einige gar nicht mehr gewährleisten, die Extremwetterereignisse im Harz oder so Harzrand hatten. Die haben so viel Holz verloren. Da gibt es Betriebe, die haben mit einem Wetterereignis in einer Nacht 8 Jahreseinschläge leben. Und dann ist natürlich die Katastrophe perfekt.
Ja, ich habe ja gerade Besuch aus Chile und ich habe ihr den Brocken gezeigt. Wir sind Brocken hochgewandert. Das war nur traurig. Also wirklich.
Ja, das ist so ein Thema, über das ich immer ja so ein bisschen auch zwiegespalten bin. Der sogenannte Naturpark Harz, wo ja alles sich selbst überlassen wird, der da am Brocken ist. Das ist so ein bisschen ein Problem, weil natürlich diese Borkenkäferereignisse greifen auch über auf die Nachbarbetriebe, weil dort wird ja nichts gemacht, es wird ja einfach alles gelassen, es wird alles sich selbst überlassen und das sieht natürlich sehr gewöhnungsbedürftig aus.
Glaubt man, dass sich das denn jetzt irgendwie alles von alleine wieder erholt sozusagen?
Das glauben manche, wir glauben das nicht. Also jetzt kommen wir wieder so ein bisschen in die Politik. Wir als die traditionellen Betriebe setzen mehr auf Erhalten einer traditionellen Forstwirtschaft, bei der auch Holzzuwachs erzeugt wird, weil nur Zuwachs bindet CO2 und ist klimafreundlich. Das, was du im Harz gesehen hast, hat mit CO2-Binden nur am Rande was zu tun. Da wird nämlich CO2 freigesetzt, weil Totholz setzt CO2 frei. Mhm. Und das ist immer eine Geschichte. Und dann kommt natürlich die Theorie von Herrn Wohleben, ja, selber schuld. Die haben da ja sogenannte Plantagenwirtschaft betrieben. Das ist natürlich absoluter Blödsinn, weil der Harz wurde damals so bestockt in einer Zeit, wo man dieses Holz unter anderem für Grubenholz etc. genommen hat. Da gab es auch konkrete Ideen. Dann gab es sogenannte Reparationshiebe nach dem Zweiten Weltkrieg. Das heißt, wir mussten Holz hacken und an unsere Nachbarn nach Holland, Belgien ausliefern, damit die wieder bauen konnten. Ja. Und diese Reparationshiebe der Engländer und der Alliierten haben dazu geführt, dass wir sehr viel Holz verloren haben. Und dann hat man, um schnell wieder Wald aufzurichten, sich eben auf die Fichte konzentriert, weil sie im Kontext anderer Baumarten relativ effizient zu ernten ist, schnell wächst. Sicherlich muss man sagen, hat man 1900 in den 50er Jahren nicht gewusst, mit welchen klimatischen Bedingungen wir heute es zu tun haben.
Ja, guter Stichpunkt. Thema Klima. Welche Auswirkungen hat denn das Klima auf den Wald und wie kannst du darauf reagieren?
Also man muss immer so ein bisschen die berühmte Kirche im berühmten Dorf lassen. Also es ist natürlich so, es hat auch früher schon Trockenphasen gegeben und es hat immer trocken. In der Heide war es schon immer trockener als im Bayerischen Wald. Aber im Bayerischen Wald ist es sehr viel trockener geworden. In der Heide ist, sagen wir mal, ist die Klimaveränderung nicht ganz so dramatisch wie in einigen Ecken, so Oberfranken, Niederbayern, die das früher nicht gewohnt waren. Und deswegen sind dort die Ereignisse oder sind die Schadereignisse noch viel gravierender. Wir müssen reagieren und teilweise müssen wir leider reagieren, auch mit Baumarten, die jetzt nicht unbedingt dem europäischen Kontext zuzurechnen sind. Wir müssen uns Baumarten suchen, die mit diesen klimatischen Bedingungen fertig werden. Dazu gehört unter anderem die Douglasie und die Roteiche. Das sind beides Baumarten, die kommen eher aus dem amerikanischen Hintergrund.
War meine Frage am Anfang gar nicht so falsch, da springt dich auf die Palme. Bald haben wir überall Palmen.
Ja, genau, die Palme. Was bringt dich auf die Douglasie, auf die Fichte? Also man muss dazu sagen, dass wir wir versuchen, diese Baumarten bewusst und vernünftig einzusetzen und nicht übermäßig. Und dort, wo sie nicht hingehören oder wo wir bestimmte Restriktionen haben, tun wir es natürlich gar nicht. Aber ohne die Douglasie und ohne die Roteiche würden wir uns sehr schwer tun, eine Waldgesellschaft in einigen trockenen Ecken für die Zukunft fit zu machen. Und das versuchen wir dem Naturschutz und den NGOs und den Politikern, die uns vielleicht unserer Art der Waldbewirtschaftung nicht ganz so nahe stehen, immer wieder zu erklären. Und irgendwie hat man das Gefühl, bei einigen reift die Erkenntnis, dass es eben doch nötig ist. Das ist eine ähnliche Diskussion, die du kennst aus der Landwirtschaft mit der Gentechnik. Das ist eigentlich eine ähnliche Diskussion. Auch hier müssen wir ja drüber nachdenken, können wir uns das eigentlich leisten, komplett auf Gentechnik zu verzichten. Und da ich ja Landwirt bin, ist mir dieses Thema auch sehr bewusst. Ja. Und sicherlich haben wir auch in der Landwirtschaft diese Ereignisse, aber in der Forst sind sie gravierender. Und wir haben in der Landwirtschaft, glaube ich, wegen der Kurzfristigkeit eben schneller die Möglichkeit, durch Sortenwahl zu reagieren, weil wir jedes Jahr neu das Spiel beginnen. Das ist in der Forst ja dooferweise anders.
Ja.
Weil da hast du was gepflanzt und wenn dann nach 30 Jahren merkst, du hast dich vertan.
Dann hast du dich vertan.
Dann hast du dich vertan, dann sind aber 30 Jahre umsonst gewesen und das ist schlecht.
Mhm.
Deswegen ist Forst ein sehr langwieriges Geschäft. Es ist jetzt auch, Forst wird ja gerne, gibt ja viele Investoren, die wollen Wald kaufen. Also unter Rendite-Gesichtspunkten ist das ein ziemlich mühsames Thema. Es ist ein Thema, man hat eben einen Betrieb, man hat einen Besitz und man hat etwas, was eine gewisse Wertigkeit hat, weil es sich nicht, es ist ein nicht vermehrbares Gut, sondern es wird eher weniger. Und deswegen versuchen wir im Klima mit mehreren Dingen zu reagieren, indem wir eben klimatechnisch auf die Sortenwahl gehen. Und wir versuchen jetzt auch zum Beispiel durch Windkraft im Wald, grüne Energie im Wald zu erzeugen. Und Klima ist sowieso ein Thema, weil der Wald ist ja fürs Klima zuständig. Er ist, wie ich am Eingang sagte, ein sogenanntes Multitalent. Und unter anderem ist eben so ein...
Gibt's das schon?
Acht Tonnen CO2 auf einem Hektar Wald, das ist die sogenannte orangene Acht, die wir kreiert haben, ja, werden gebunden im Idealfall. Und das ist schon mal eine ganz schöne Leistung.
Ich hatte eben gerade schon eine Frage zum Klima gestellt. Jetzt eine ähnliche Frage, glaube ich. Welche Maßnahmen kannst du ergreifen, um den Wald gesund an die nächste Generation, wie ein Junge und Landwirt im Podcast, deswegen denke ich immer, die nächste Generation abzugeben?
Also als Vater von zwei Kindern, die so 21 und 18 sind, denke ich auch an die nächste Generation, ja, und an einen Sohn, der jetzt studiert und das später mal machen sollte, aber er möchte auch. Ich muss alles dafür tun, dass ich mit den Möglichkeiten, die mir zur Verfügung stehen und mit dem, sagen wir mal, dem Know-how der Forstwirtschaft und meiner Mannschaft es schaffe, diesen Wald sozusagen über diese klimatischen Spezialereignisse, über diese klimatischen Klippen hinweg zu retten.
Mhm.
Und das ist manchmal ein Wettlauf mit der Zeit, das ist manchmal ein Wettlauf gegen immer wieder neue entstehende Krankheitsbilder bei den verschiedenen Bäumen, aber da müssen wir versuchen, Lösungen zu finden und am Ende des Tages haben wir in den letzten Jahren mit sehr viel Aufwand, Einsatz und eben vor allem mit sehr viel Geschick und Hilfe der Wissenschaft es geschafft, zumindest eine Wege aufzuzeigen. Ob es noch alles die Königswege sind, wissen wir nicht. Aber am Ende des Tages kann ich dir das erst beantworten in 20, 30 Jahren.
Ja, ob sehen wir uns nochmal.
Das richtig gemacht.
du hast eine Auszeichnung bekommen, ein bestimmtes Label, und zwar das Wildlife Estate Label.
Also Wildlife Estate Label sehe ich weniger als Auszeichnung, sondern als Zertifikat.
Ja, so rum.
Und dieses Zertifikat ist sozusagen die Grundlage für eine Auszeichnung, die ich jetzt gerade bekommen habe, diesen sogenannten Bell Europa Award. Das Wildlife Estate Label ist ein Zertifikat, welches im Zusammenhang mit der Europäischen Kommission entwickelt wurde. Und dort muss man sozusagen nachweisen in Form eines vielen, vielen Fragen und einer Überprüfung, dass man in diesem Wald, den man hat, oder in diesem Besitz, den man hat, das kann man auch auf der landwirtschaftlichen Fläche machen, dass man aktive Bemühungen um Biodiversität hat, also Anlege von Gewässern, bestimmte Maßnahmen, nicht zu oft mähen des Grünland, also im Grunde genommen biotopfördernde Maßnahmen und das tun wir auf großer Fläche.
Schön.
Wir legen Blühstreifen an in der Landwirtschaft, wir versuchen im Wald Ruhezonen für das Wild zu entwickeln und auch durchzuhalten. Wir versuchen Wasserstellen zu erhalten und zu schaffen und wir versuchen dem Wild Ruhe zu geben und nur es sehr punktuell zu bejagen und das alles ist also Grundlage für das Wildlife Estate Label. Das haben wir waren die Ersten in Deutschland, ich repräsentiere dieses Label auch für Deutschland in meiner Eigenschaft als Mitglied der sogenannten Friends of the Countryside, das ist die Europäische Grundbesitzervereinigung, wo ich neuerdings jetzt auch Vizepräsident bin. Und die sitzen in Brüssel und wir treffen uns einmal im Jahr. Und es wurde mir bei dem letzten Treffen in Poznan in Polen im Juni, wurde mir der Bell Europa Award verliehen. Das ist, wenn man innerhalb seiner Wildlife Estate Aktivitäten bestimmte zusätzliche Bemühungen hat und die werden dann ausgezeichnet. Und da gibt's
kannst
bei
du
mir
eine Bemühung, das eben gerade auch so schön aufgezählt, dann kann man
Forstrevier Drömling, also Forstrevier Kaiserwinkel liegt im Drömling und dort haben wir eben nochmal durch bestimmte Graben, wir haben die Gräben einseitig nur gemäht und wir haben versucht, diese Gräben, das ist eine Niedermoorlandschaft, in dem wir aktiv eben versuchen, dieses Niedermoor nicht nur zu erhalten, sondern auch zu fördern. Und da muss man eben Pflegemaßnahmen machen und da muss man eben Einsatz zeigen, dass man dort eben eine Streuobstwiesen angelegt und ähnliche Dinge getan. Das war eigentlich das waren zum Teil landwirtschaftliche Flächen, die wir aufgeforstet haben. Und wo wir da eben versuchen, auch mit Ausgleichsflächen, mit durch große Pflanzenvielfalt im Grunde genommen auch Artenvielfalt zu erhalten. Dort gibt es auch ein Seeadlerpärchen und da gibt es Kraniche und da gibt es den Schwarzstorch. Also wir haben dort eine sehr breit angelegte Palette von nicht ganz mehr so oft vorkommenden Wildarten.
Schön.
Bodenbrüter etc.
Jetzt habe ich dich ganz viel gefragt, was du dir vornimmst für die nächste Generation. Was wünschst du dir denn, ich nenne meine Hörer und Hörerinnen immer Muscheln, was wünschst du dir denn von den Muscheln, von den Bürger und Bürgerinnen? Wie können die sich einbringen für den Wald?
Indem sie erstmal sorgsam sich in dem Wald verhalten und diesen Wald nicht nur nutzen, sondern ihn auch respektieren. Das ist leider manchmal, wenn ich so Müllhaufen finde, fällt mir das ein bisschen schwer.
Bei uns hat auch neulich eine Friseurin angerufen und hat gesagt, hey, ich habe bei Ihnen auf dem Feld gesehen, da liegt ein halber Friseurladen. Ich wollte nur sagen, ich war es nicht, aber ich hatte Interesse an dem Spiegel und an dem Stuhl. Also die ist dann so richtig shoppen gegangen bei uns auf dem Feld und das sind echt Zustände, schlimm.
Das ist schlimm und das ist diese Respektlosigkeit gegenüber der Natur und so weiter und dass man eben aufpasst, dass man eben auf den Wegen bleibt, weil diese Ruhezonen sind dann natürlich konterkariert, wenn man da quer durch den Busch träumt. Und das sind eigentlich Dinge und dass man dieses Bewusstsein für den Wald entwickelt und uns als Forstbesitzer, als Waldbesitzer nicht als jemand sieht, der da jetzt irgendwie, manche Leute haben ja auch ein Problem, wenn wir irgendeinen Baum absägen, aber wenn wir einen Baum absägen, pflanzen wir ja wieder neue Bäume. Mhm. Und dass man diesen Zusammenhang zwischen Erholungssuchung, Freizeitaktivitäten in einen gesunden Einklang bringt, der uns, sagen wir mal, uns und vor allem unserem Wald nicht schadet.
Ja. Eine letzte Weisheit darfst du noch loswerden, eine Förster-Weisheit. Hast du da eine auf Lager, zum Beispiel, wie man richtig einen Baum sägt?
Ich habe keine Förster-Weisheit, sondern ich habe eine andere Weisheit. Ja. Die kommt von dem Lampedusa-Roman, der Leopard. Das war dieser berühmte Fürst Lampedusa, der hat gesagt, alles muss sich ändern, damit alles so bleibt, wie es ist. Und das ist ein Credo unseres Betriebes und das trifft auch ganz gut auf die deutsche Forstwirtschaft zu.
Vielen Dank, das war ein schönes Schlusswort. Danke, Günther. Ihr Lieben, vielen Dank fürs Zuhören bis hierhin. Ich bin mir sicher, wenn ihr das nächste Mal durch den Wald geht, dann seht ihr vielleicht den Wald mit anderen Augen. Würde mich auf jeden Fall freuen, falls man jetzt ein bisschen wachsamer ist. Ja, ich widme diese Podcast-Folge wie immer Sina, aber auch allen anderen Förstern oder Waldinhabern, die sich um den Wald kümmern. Vielen Dank dafür. Tschüss, bis zum nächsten Mal.